Wo ist eigentlich mein Handbuchpersonal?
Handbuchpersonal.
Ich brauche Kapitel 12.
Kapitel 12. Digitalisierung.
Ja, jetzt schlagen wir es wieder auf, dieses Handbuch. Meins füllt sich langsam, aber noch habe ich Überblick und Ordnung oder jedenfalls die Illusion davon. Wie geht dir das, Eva?
Ja, Überblick und Ordnung, da fragst du jetzt, glaube ich, die Falsche. Ich habe immer in meinem Job den Rat bekommen, das war wirklich mein erster Jobrat, ich soll mal meinen Schreibtisch aufräumen, weil dann wird es auch besser klappen mit dem Arbeiten. Ja, Spoiler Alert, nee, der Schreibtisch hat nichts mit der Arbeitskraft zu tun. Aber ja, also es geht noch was in das Buch rein, das ist die gute Nachricht.
Genau, dann schlag mal den Buchstaben D auf, denn über D wie Digitalisierung wollen wir heute reden. Da haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal drüber geredet. Jedenfalls gestreift haben wir das Thema schon ganz oft. Ich habe so das Gefühl, heute wird der fortgeschrittene Kurs dafür.
Ja, ich glaube, ich auch. Deshalb ist das Kapitel auch so dick. Das haben wir schon vornherein so angelegt, weil wir halten uns ja jetzt nicht mit Plattitüden und den einfachen Sachen auf, sondern wir machen das ja auch, um selber zu lernen. Und Digitalisierung ist da natürlich, ist ein großes Kapitel. Ich bin sehr gespannt.
Ja, genau. Stichwort selber lernen. Das braucht denn jemanden, von dem wir lernen können. Und das ist jetzt genau die Steilvorlage, um Isabel zu begrüßen. Hallo Isabel, wie schön, dass du da bist.
Hallo Michael, hallo Eva.
Hi Isabel.
Isabel Welpe ist an der Technischen Universität München tätig und hält dort den Lehrstuhl für Strategie und Organisation. Ich habe eben so flapsig gesagt, Digitalisierung, das könnte heute der fortgeschrittene Kurs werden. Müssen wir jetzt Angst haben, Isabel?
Nur Respekt, keine Ahnung.
Ich kriege schon direkt so schweißnasse Hände, weil ich Angst habe vor der Klausur, ich sag's dir.
So schnell geht das. Aber die Frage war tatsächlich ein bisschen ernster gemeint, als es vielleicht so im flapsigen Klang. Brauchen wir sowas wie einen fortgeschrittenen Kurs, wenn wir jetzt mal über Arbeit, über HR, über People Management, über all diese Themen reden und Digitalisierung? Oder sind wir eigentlich noch gar nicht so weit?
Kommt drauf an. Also ich glaube, eine der wichtigsten oder einer von vielen Grundsätzen beim Thema digitaler Transformation ist die Verabschiedung des Grundsatzes One Size Fits All, also eine Regel versuchen zu finden, die für alle gilt. Insofern ist auch, glaube ich, die Frage ein bisschen One Size Fits All, weil man kann sie so gar nicht beantworten. Ich denke, manche brauchen einen fortgeschrittenen Kurs, die sind schon weit, andere sind vielleicht noch am Anfang und da reden wir vielleicht erstmal über die Basics. Das lässt sich, glaube ich, nicht über einen Kamm scheren.
Ja, machen wir es mal ein bisschen konkreter, damit wir wissen, worüber wir reden und vor allem auch den Menschen, die uns zuhören, die Chance geben, sich da sozusagen irgendwie in Bezug zu setzen. Was wären denn Basics, wenn wir über Digitalisierung reden? Und was wären eher Dinge, wo man sagt, naja, das ist für die, die da Lust drauf haben, die es für sinnvoll finden, die es auch können und sich da einfach schon wirklich tiefer reinarbeiten? Kann man das irgendwie thematisch zuordnen?
Absolut, ja, kann man sagen. Gute Frage. Also für mich fängt es immer damit an zu fragen, wann haben sich eigentlich die Zeiten geändert? Und wir haben so eine Zeitenwende in Bezug auf Digitalisierung mit dem sogenannten Internet 2.0 um das Jahr 2006 herum. Mhm. Was ist 2006 passiert? Zwei technische Erfindungen, Breitbandinternet und Smartphones, iPhone kamen auf den Markt. Und in der Kombination, obwohl es jetzt zwei technische Neuheiten waren, die es ja viele gibt pro Jahr, haben die beiden letztendlich zu ganz neuen Geschäftsmodellen geführt, zu der sogenannten digitalen Disruption, Umwälzung ganzer Geschäftsmodelle, Verdrängung von Marktführern. Und das muss man sich sozusagen vor Augen führen, dass es die durch diese Technologien neu geschaffenen Möglichkeiten für Unternehmen waren, Wertschöpfung zu betreiben, ihre Kunden zufriedenzustellen, die Mitarbeitenden zufriedenzustellen. Und das ist, glaube ich, auch die Essenz, wenn man über Digitalisierung nachdenken will. Die neuen Technologien, die digitalen Technologien gut genug zu verstehen, um eine Einschätzung zu gewinnen, wie sie das eigene Geschäftsmodell, also die Art und Weise, wie man Arbeit und Zusammenarbeit organisiert, beeinflussen werden.
Mhm.
Du nickst jetzt so, Michael, das klingt jetzt so total logisch und einfach, aber mir ging gerade ganz schön viel los, Isabel, weil ich mich auch nochmal versucht habe, so zurückzuerinnern, wie das eigentlich war. Ich glaube, der Shift bei mir war am Anfang meines Arbeitslebens, von den Papierbewerbungen körbeweise, von denen habe ich auch nur noch quasi vom Hörensagen, das war so die Sage, ja, früher kamen immer körbeweise die Bewerbungen rein. Und
heute kommen gar keine mehr.
Ja, naja, damals kamen noch, aber die wurden eingescannt, das war ja dann der Witz, es gab die ja trotzdem noch per Post, die wurden dann nur eingescannt und das war dann schon die Digitalisierung und es gab halt wirklich arme Menschen, ich sag das jetzt mal einfach so, weil das ist ja auch kein toller Job, die im Digitalisierungszentrum standen, die den ganzen Tag diese Bewerbungen auseinandergeflattert haben und rein in den Scanner, so. Und deshalb, also es hört sich jetzt alles so total logisch an, aber ich glaube, das ist ja ein Riesending, weil ich arbeite jetzt in einer Digitalagentur, aber selbst für uns ist das ja nicht glasklar. Wie wird das jetzt auch in Zukunft sein? Wie müssen wir uns wirklich aufstellen, damit wir in, ich sage jetzt nicht mal 5 Jahren, sondern in 10 Jahren überhaupt noch irgendwie eine Relevanz haben? Also ich finde, da ist super viel Musik drin und da ist ja auch ganz viel Angst spielt da natürlich auch mit von Unternehmensseite. Ne? Wie kann ich dieses Thema angehen? Wo fange ich eigentlich an? Mhm. Was würdest du mir da sagen?
Naja, also wenn man in der Geschichte zurückblickt, dann haben Unternehmen sich ja immer verändert. Also die Unternehmen, wie wir sie heute kennen, über die wir wahrscheinlich auch denken, so sieht ein Unternehmen aus, wenn man da Jahrzehnte zurückgeht, sieht man, dass Unternehmen sich immer verändert haben und zwar immer in Antwort auf neue Innovationen und Technologien. Also als die Eisenbahn gebaut wurde, haben Unternehmen bessere Vertriebskanäle, weitere Vertriebskanäle gehabt. Als Telefon, Telefax, Internet kamen, sind sozusagen die Transaktionskosten, das ist jetzt, glaube ich, der einzige Fachbegriff, den ich heute bringe, aber es sind einfach die Kosten, mit anderen Menschen Verträge zu schließen, Menschen zu finden, einzustellen, mit ihnen eben Geschäfte, Transaktionen zu machen, die sind gesunken durch Telefax, Telefon, Telegrafen auch schon, Internet. Und immer dann, wenn neue, Klammer auf, digitale, Klammer zu, Technologien auf den Markt kommen und damit für Unternehmen und Menschen nutzbar werden, sollte man sich fragen, wie werden die Transaktionskosten beeinflussen? Wird es einfacher für uns, mal schnell eben mit Menschen Verträge zu schließen, sie in unsere Wertschöpfungsprozesse einzubinden? Wahrscheinlich wird es einfacher. Und wenn es einfacher wird, zeigt die Erfahrung, dass es für Unternehmen sich lohnt, über ihre eigenen Formen, Strukturen, wie sie Arbeit und Zusammenarbeit organisieren, neu nachzudenken. Und das wird auch in Zukunft weiter der Fall sein. Und wir sind ja beim Thema auch HR-Personal heute. Und das ist natürlich gerade für diesen Bereich hoch spannend, wenn es also einfacher wird, geeignete Personen zu identifizieren, die man für bestimmte Projekte, die man bearbeitet, braucht und mit ihnen unaufwendig Verträge zu schließen. Da gibt es ja noch jede Menge Bürokratie und Transaktionskosten. Gerade die HR-Abteilungen haben ja wirklich gestöhnt unter der Last sozusagen plötzlicher Remote-Arbeit. Da kamen Steuerfragen, wenn jemand in Spanien jetzt Remote-Arbeit erbringt, wie machen wir das? Und das könnte also durch zukünftige digitale Technologien, Stichwort Web3, Smart Contracts, aber auch KI, sehr viel transaktionskostenärmer sein und deswegen plötzlich viel attraktiver werden für Unternehmen.
Also das eine Stichwort habe ich mir hier schon tatsächlich notiert, ganz old fashioned mit Stift auf Papier, aber einfach zu merken. Das finde ich ziemlich brillant auf den Punkt gebracht zu sagen. Es geht darum, dass Dinge einfacher werden.
Ja, also eigentlich weniger Zeit- und Energiekosten. Also das ist der Effekt von digitalen Technologien. Was ist die Innovation von Web3? Ne, jetzt mal ein bisschen vereinfacht, schwarz-weiß auf den Punkt gebracht. Die Transaktionskosten sinken. Und das ist ganz enorm für Organisationen, weil es gibt Organisationen nur, weil wir den Markt nicht kostenfrei nutzen können, sondern weil eben, das weiß jeder, ne? Wie finde ich einen geeigneten Handwerker? Erstmal die Suchkosten, dann kann der oder die das, einen Vertrag muss ich machen, wenn die Leistung nicht stimmt, muss ich es durchsetzen. all diese Dinge kosten Zeit, Mühe, Energie. Und deswegen ist es oft einfacher, nicht Leute neu zu suchen, sondern eine Aufgabe an jemanden zu geben, der schon einen festen Arbeitsvertrag bei mir hat in der Firma, weil mit dem muss ich oder dem oder der muss ich nicht neu verhandeln. Kann ich einfach sagen, bitte mach das. Aber in dem Maß, wie es eben unaufwendiger wird, wird es attraktiver, flexibel Verträge innerhalb einer Wertschöpfungskette zu schließen. Und wir sehen ja, dass genau das passiert ist in der digitalen Transformation und Disruption. Eva, du hast gefragt nach Erfolgsfaktoren, was sich verändert. Es hat sich eine ganze Menge verändert. Die Erfolgsfaktoren, die Firmen früher ja zu Weltmarktführern gemacht haben, sind nicht mehr unbedingt die Erfolgsfaktoren. Zwei vielleicht prägnante Beispiele. Früher waren Besitztümer Wettbewerbsvorteile. Also wenn ich Gebäude, viele Mitarbeiter in Festanstellung hatte, Maschinen, also hohe Assets, ja, besessen habe. Also wenn mir Equipment gehört hat, dann war das ein Wettbewerbsvorteil, der mir Wettbewerber vom Hals gehalten hat, weil die sich oft gar nicht erlauben konnten, diese Rüstkosten zu erbringen, um in meine Industrie zu kommen und mir Konkurrenz zu machen. Genau.
Ich habe die Druckerei, jemand anders hat die Druckerei nicht, deswegen kann ich hier tätig werden.
Ja, oder ich habe ein Produktionswerk, jemand anders hat das Produktionswerk nicht. Also wer soll mir Konkurrenz machen im Autobau zum Beispiel?
Ja, genau.
Das war Logik, ne? Vor 2006. Und das ist natürlich nicht schwarz-weiß, das ist in Teilen auch heute natürlich noch so. Aber man sieht auch in der digitalen Transformation, das Muster, das neue Wettbewerber, nicht mehr wie früher die ganze Wertschöpfungskette erstmal nachbauen mussten, um mir Konkurrenz zu machen als etablierter Firma, sondern man sieht das Muster, neue Wettbewerber kommen in meinen Markt, setzen sich zwischen die bisherigen Marktführer und deren Kunden, ohne dass die neuen Wettbewerber eigentlich selber in der Lage wären zu produzieren. Aber die machen den Kunden ein attraktives Angebot, oft im Sinne von, sag mir, wann du was an Lösungen individuell auf dich zugeschnitten brauchst, ich kümmere mich. Und im Hintergrund organisieren sie dann die Produktion, die Wertschöpfung etc. Oft mit den bisherigen Marktführern, das heißt, die Marktführer gibt es weiter, aber aus denen sind Zulieferer geworden an den neuen Wettbewerber, der jetzt an der entscheidenden Position sitzt, nämlich der Pole Position zu den Kunden und Kundinnen. Und das war anders. Also es, ich glaube, Technikführerschaft, das ist ja auch ein Thema für Deutschland, ne? Führung durch Technikinnovation, ist weniger wichtig, weil letztendlich kaufen Menschen überhaupt keine Produkte, auch nicht unbedingt technisch brillante Produkte. Firmen, Menschen kaufen Lösungen für ihre Probleme. Und je besser ich als Firma maßgeschneiderte Problemlösungen verkaufen kann, die individuell Menschen, Unternehmen erreichen, wann und wo sie das brauchen, ja, desto attraktiver. Und das kann ich nur, wenn ich nah an den Kunden sitze und nicht einen Händler dazwischen habe. Also die deutschen Autobauer haben ja noch Händler. Tesla hat keine Händler zum Beispiel, bestimmt aus Gründen. Und also ich muss nah dran sein und ich muss natürlich auch Daten haben. Wer hat denn welches Problem, für das ich dann eine Lösung anbieten und verkaufen kann?
Ich finde, das macht bei mir jetzt auch so zwei Gedankenschubladen auf. Also eine Schublade ist ja total cool. Also bitte, jeder Personaler, jede Personalerin da draußen hat ein Grinsen auf dem Gesicht gehabt, als du gesagt hast, ey, in Zukunft werden diese ganzen Themen einfach auch anders abgewickelt werden. Also es muss niemand mehr händisch prüfen mit dem Steuerrecht und geht das jetzt so und was muss ich jetzt alles tun? Wir machen das ja aktuell bei uns. Es ist super viel Aufwand und eine Kollegin hat so viel Zeit darin investiert, diesen Prozess jetzt toll zu machen, sich darüber zu informieren. Und wir wären total froh, wenn sowas in Zukunft automatisiert geht. Klar. Und also das ist so die fröhliche Schublade, wo ich denke, ja, endlich, geil, endlich bin ich diese Sachen los. Und die andere Schublade, die aufgeht, ist so, ich denke da natürlich direkt Copycats, Billigproduktion, Arbeitskräfte aus anderen, von anderen Kontinenten sind einfach billiger. Aktuell ist es ja noch so, klar, gerne lagern wir unsere Arbeit, auf die hier keiner in Deutschland mehr Bock hat, aus. Aber was ist, wenn eben dieses Knowledge woanders viel schneller und viel besser zur Verfügung steht, die Geschäftsmodelle einfach fernab von diesem German Gründlichkeit aus dem Boden gestampft werden und deshalb der Erfolg da ist? Und das ist ja eher so ein Drohszenario. Und ich habe jetzt gar keine so eine Frage dazu, aber ich glaube, das ist so ein bisschen auch ja das allgemeine Gefühl, was schnell erzeugt wird, wenn ich auch Printerzeugnisse aufmache, ne? Wenn ich mir irgendwie Sachen im Internet durchlese. Was würdest du, oder die Frage will ich doch stellen, was würdest du als Wissenschaftlerin darauf antworten? Also es sind ja eher so Befindlichkeiten und Gefühle, die ich jetzt geäußert habe. Kannst du das nochmal so ein bisschen einordnen in eine...
Ja, also du bist, was du kaufst. Ne? Also man kann ja fragen, wer treibt denn den Prozess an der Globalisierung? Das sind ja auch wir, indem wir Preisvergleiche machen und dann bei der Firma kaufen, die uns eine gute Leistung halt billiger anbietet, ne? www.preisvergleich.de. Und als Käuferinnen und Käufer profitieren wir natürlich von dieser Entwicklung und auch dem internationalen Wettbewerb, weil die Preise sinken. Als Mitarbeitende in unseren Firmen profitieren wir nicht unbedingt, weil Stress und Druck entsteht und wir halt schneller, besser arbeiten müssen. Es sind also zwei Seiten einer Medaille. Und wenn es gut läuft, weil du angesprochen hattest, Clickworker oder ähnliches, klar. Also wenn es gut läuft, dann treffen sich in so einer Arbeitswelt die Interessen der Unternehmen, die ja auch Flexibilität wollen, in Bezug auf Nachfrage oder Auftragslage wünschen sich ja auch Unternehmen ein gewisses Atmen. Und das wünschen sich auch Mitarbeitende, und zwar über alle Altersgruppen hinweg, die auch sagen, wir wollen einerseits Sicherheit haben in unseren Arbeitsverhältnissen, aber gleichzeitig eben auch mal die Flexibilität auch mal auszusetzen für eine Fortbildung, Familienaufgaben, Weiterbildung, Ehrenamt, was auch immer es ist. Und in Best of Both Worlds treffen sich da die Interessen, ne? Gibt natürlich auch das andere Bild, das du geschildert hast, dass man auch da vergleicht, nicht nur die Globalisierung der Erzeugung von Produkten oder des Kaufs von Produkten, sondern auch Globalisierung der sozusagen an der Wertschöpfung beteiligten Menschen. Und ja, da müssen wir einfach sagen, gibt es weltweit viele, viele Menschen, die bislang ja auch ausgeschlossen waren, teilzuhaben. Und durch die Digitalisierung kann jeder, der sozusagen relevante Fähigkeiten hat, sich heute besser einbringen und morgen wahrscheinlich noch besser. Und das macht natürlich für uns auch Druck als Arbeitnehmer. Als Konsumenten profitieren wir vielleicht wieder davon, aber als Arbeitnehmer ist es eben auch stressig.
Ich finde in unserem Gespräch außerordentlich angenehm, dass wir überhaupt gar nicht in Frage stellen, ob wir Prozesse von Digitalisierung vorantreiben sollten, ja oder nein, sondern das setzen wir einfach mal voraus und sprechen über die Konsequenzen davon. Meine Zustimmung dazu könnte gar nicht höher sein. Manchmal frage ich mich, wenn ich jetzt so auf unsere HR- und People-Themen gucke, ob damit aber nicht ein neuer digitaler Graben aufgeht, weil ich mir natürlich vorstellen kann, wenn entweder eine wahnsinnig coole Digitalagentur, wie zum Beispiel die, in der Eva arbeitet, oder ein wie auch immer größeres Unternehmen, wenn man da jetzt sagt, also bitte, wir brauchen jetzt hier irgendeine Form von Blockchain-Technologie, um damit die Personaldaten dezentral zu verwalten und sicher zu planen etc., dann ist das schon machbar und möglich. Wenn ich mir aber das 5-Personen-Handwerkerunternehmen anschaue, dann wird es sicher dran scheitern. Also entsteht hier nicht so eine Welt, wo die einen den Schritt gehen können und die anderen nicht, und dazwischen ist ein Graben?
Ich habe gerade überlegt, ob das so ist, dass die großen Unternehmen bei der Digitalisierung schneller vorangehen.
Okay, du meinst, beide sitzen auf derselben Seite des Grabens, das ist auch keine gute Nachricht.
Ich könnte mir auch vorstellen, also in Handwerksunternehmen, wo der Inhaber, die Inhaberin sagt, das machen wir jetzt, dass die vielleicht einen Schritt weiter sind, wenn das gewollt ist, ne? Weil man es eben einfach umsetzen kann.
Ja.
Okay. Der digitale Reifegrad von Unternehmen, auch von Menschen, der ist unterschiedlich. Und ich denke, die Globalisierung, in der wir uns ja befinden, ja, die macht ja Unterschiede deutlicher. Auch was digitale Fähigkeiten, digitale Reife, digitale Geschäftsmodelle angeht. Und belohnt sicherlich Menschen und auch Organisationen, die neuen digitalen Technologien für sich selber, ihre Arbeit und ihre sozusagen Arbeitsprozesse besser nutzen als die das nicht können. Das wird sicher so sein. Aber das ist ja letztendlich unsichtbare Hand des Marktes, über die dann die Kunden mit abstimmen und bestimmen durch Kaufentscheidungen, wer das besser und schlechter macht. Und jetzt, wenn man mit dem Volkswirt sprechen würde, dann würden wir jetzt über schumpeterische kreative Zerstörung sprechen, dass eben die out of business gehen und die Ressourcen anderen produktiveren Unternehmen zugeführt werden. Das wollen wir natürlich alle nicht für unsere Unternehmen.
Du hast vorhin als ersten naheliegenden Anwendungsfall gesagt, also man könnte ja Recruiting erheblich vereinfachen, Verträge verhandeln etc., das kann ich digital abbilden, leuchtet sofort ein. Würde aber gerne da nochmal nachfragen, wo siehst du denn das größere Potenzial? Geht es um die Frage, wie bekomme ich Menschen in meine Unternehmenswelt hinein? Oder geht es um das ganze Feld von, wer hier im Unternehmen kann eigentlich was? Wen brauche ich eigentlich? Wessen Kompetenzen brauche ich für das nächste Projekt? Wer braucht eigentlich jetzt gerade welchen Lernschritt? Also sozusagen die Fragen eher von Entwicklung, sowohl der Organisation als auch der einzelnen Menschen. Auf welcher Seite siehst du da die Größe? Wo spielt die Musik lauter?
Ja, es gibt ja selten in der BWL eindeutige Antworten, aber ich glaube, auf die Frage gibt es eine eindeutige Antwort. Also Selection beats Treatment in jedem Kontext, den wir kennen. Also die Studierenden von Harvard, sage ich mal, sind nicht erfolgreicher, weil Harvard irgendwas anderes unterrichtet als eine deutsche BWL-Fakultät, also die Business School natürlich, sondern das sind Menschen, die sozusagen einen anderen Hintergrund schon haben, die da anders ausgewählt sind. Oder wir wissen, Venture-Capital-Geber, die wichtigste Entscheidung, die sie treffen, ist die Unternehmen, in die sie investieren und nicht die Ratschläge, die dann hinterher noch von Investorenseite vergeben werden. Und das ist auch bei Personalentscheidungen so. Also Recruiting, die Auswahlentscheidung, haben also mit großem Abstand den allergrößten Effekt. Weil wenn ich auswähle, so wie das viele deutsche Unternehmen machen, ich sag mal so mittelmäßig gut, so 50%, und ich verpasse die Chance in der Auswahl. Und Auswahl ist ja nicht nur von außen jemand rein ins Unternehmen. Auswahl ist ja auch, wen setze ich auf welche Position im Unternehmen von den Leuten, die schon da sind. Wenn ich das nicht gut mache, also nicht Richtung 80%, 90%, 100% Passung zwischen Person und Stelle, ja, dann werde ich viel Zeit und Geld ausgeben für Trainings, für Anreize, vielleicht auch für Sanktionen, damit ich dann die Person von 50% auf 60% Passung kriege. Also der große, große Hebel ist das Recruiting und deswegen ist natürlich Arbeitgeberattraktivität und überhaupt schon mal die Auswahl überhaupt zu haben ein ganz entscheidender Wettbewerbsfaktor. Und wir wissen alle, ne, es klagen mehr als die Hälfte der deutschen Unternehmen über Fachkräftemangel, die können offene Stellen auch langfristig nicht besetzen. Und es ist eine große Herausforderung und ich denke, da wird sich viel tun, es wird viel proaktiver werden, das Recruiting, so eine Art Headhunting wird einsetzen auf allen Positionen, das hatte man ja bisher eher für die höheren Positionen. Man wird vielleicht, ja, Spekulation, früher beginnen, so wie Jugendleistungszentren im Sport, die fangen ja auch früh an oder die Fußballvereine versuchen auch früh, die Fans zu binden. Und natürlich das Thema Emotionen, Zugehörigkeit, Erfahrung könnte da auch eine Rolle spielen. Und ganz tröstlich finde ich den Gedanken, hat mein Kollege Alain Tierstein gesagt, ich darf ihn auch zitieren, der hat gesagt, es gibt doch gar keinen Fachkräftemangel, es gibt nur Unternehmen, wo niemand mehr arbeiten will.
Den Satz würde ich sofort unterschreiben. Manchmal finde ich es wirklich schade, dass wir kein Video machen. Eben ist Eva vor Lachen fast vom Stuhl gefallen. Teile mal deine Gedanken mit uns.
Ja, weil ich habe jetzt gerade überlegt, wie ich das formuliere, ohne dass das so ein bisschen flapsig klingt oder so. Aber ich habe immer so dieses Bild vor Augen, dass es irgendwann den Unternehmensbot gibt. Und du kannst mir ja gleich mal sagen, wie realistisch das ist, wo zum Beispiel auch eine Blockchain dann eine Rolle spielt. Mhm. Also ich habe so ein Bild, es gibt einen Unternehmensbot, der ist damit gefüttert, der hat sich quasi die Information geholt, was für eine Stelle willst du hier eigentlich besetzen. Der kennt das Unternehmen, der hat schon so ein paar Daten ausgelesen und gesammelt. Der weiß noch ungefähr, was wir gucken, wie viel das kosten sollte. Also nur die Person, die dann kommt sozusagen, was da für ein Gehalt dahinter steht, etc. pp. Und dann gibt es den Bot der Kandidaten, der Kandidatin, der auch mit Informationen gefüttert ist. der irgendwie genau weiß, was bringt die Kandidatin, der Kandidat mit, welche Qualifikationen, welche Wünsche an die Unternehmenskultur, was ist da besonders wichtig, und vor allem auch diese Gehaltsverhandlungen, ne, die ja auch immer das, ich finde, das ist auch immer der Part, der am wenigsten gemocht wird von beiden Seiten. Es ist immer so eine, ich sag mal, neudeutsch-awkward-Situation, in die man da reingeschmissen wird. Und in meiner Idealwelt ist es so, die beiden Bots treffen sich und entweder sie küssen sich und haben sich lieb oder sie sagen, nee, weißt du was, wir gehen jetzt mal weiter, das ist nix. Ja. Wie wahrscheinlich ist das?
Klingt ja wie Tindern für Bewerber und Unternehmen.
Ja, aber seriöseres
Tindern.
Ja, also seriöseres Tindern würde ich nennen.
Also, ja, klar, also eine Vermarktlichung letztendlich, ne, von diesem Prozessschritt von Bewerbung und Auswahl und Vertragsabschluss. Ja, also ich denke, das ist ja damit gemeint, wenn man sagt, digitale Technologien senken Transaktionskosten, dass es eben billiger, einfacher und überhaupt erst möglich und wirtschaftlich wird durch Blockchain-Technologien oder auch sozusagen algorithmische, KI-gestützte Bewertungsverfahren. Genau das Szenario, was du hier beschreibst, realistischer zu machen. Es gibt ja keinen effizienten Markt aktuell für Menschen, die entweder eine feste Anstellung oder eine Projektanstellung suchen und Unternehmen, die Mitarbeitende suchen. Es gibt natürlich ganz viele Recruiting-Kanäle, die klassischen, ne, wie jetzt StepStone oder Monster oder auch die Firmenwebseite. Dann gibt es ein paar, sage ich mal, die eher auf vielleicht Projektarbeit und Tech-Talent ausgerichtet sind, wie Stack Overflow, Kaggle, Topcoder und andere. Aber ein Platz, wo ich sage, ich stelle wie das Taxi, ne, das Licht geht wieder an und damit das Signal, ich nehme wieder Fahrgäste auf. Ne? So könnte man ja auch das Licht anstellen und sagen, so, ich bin offen für Angebote. Übrigens sagt die Forschung, die meisten Menschen freuen sich, wenn sie ein Angebot kriegen, auch wenn sie einen festen Job haben. Also ist nur ein Viertel will das eher nicht, aber drei Viertel sind da sehr offen für, was ja wieder dafür spricht, dass es auf jeder Position in Richtung Headhunting gehen wird. Aber die Vision, klar, ist, dass du in Zukunft dein CV in der Blockchain hast mit deinen Zeugnissen, also die Qualifikationen hoffentlich korrekt auf der Blockchain hinterlegt wurden und dann genau dieser Abgleich stattfindet. Unternehmen sucht Qualifikation, Erfahrung, vielleicht auch Persönlichkeit X, und man selber hat das und dann kriegt man halt innerhalb von wenigen Minuten passende Angebote, weil der Bewerbungsprozess ist ja für die wenigsten Leute Spaß erfüllt. Ja? Man bewirbt sich 30 Mal, vielleicht wird man 10 Mal eingeladen, davon laufen 5 Gespräche vielleicht okay, ne? Dann kriegt man 3 Angebote, dann beginnen die Verhandlungen. Das macht ja niemandem Spaß und ist tatsächlich noch relativ transaktionskostenaufwendig. Und haben alle das Interesse dran, es zu vereinfachen.
Zu vereinfachen und erheblich zu beschleunigen, was ja wiederum auch ein Aspekt von Kosten ist, logischerweise. Ne?
Ja, ganz genau. Ich meine, man versucht es ja abzubilden. Also ich kenne eine Reihe von Startups, die sagten, manchmal wissen ja Unternehmen und auch sozusagen Mitarbeitende, Mensch, das war ein Traumchef oder eine Traumchefin für mich. Bitte such mir wieder eine Chefin, einen Chef, der so ist, wie die Person war. Egal in welcher Branche und Unternehmen. Also, oder umgekehrt auch das Unternehmen, das sagt, Mensch, wir suchen für die Stelle wieder jemanden wie Herrn oder Frau so und so. Und dann sozusagen darum zu bitten, möglichst ähnliche Bewerber zu identifizieren.
Ich wollte noch mal auf eine Sache gerade eingehen, weil du hast eben das mit der Blockchain noch mal erwähnt und dem Thema, dass die Angaben auf der Blockchain dann hoffentlich richtig sind. Ja. Also wie, weil ich stelle mir das jetzt vor, ich meine, klar, das ist wie bei jeder Technologie am Anfang, ne? Es muss ja erstmal irgendwas eingepflegt werden und da ist wahrscheinlich die größte Fehlerquelle. Aber ist nicht gerade der Witz daran, dass das sozusagen möglichst manipulationsfrei ab irgendeinem gewissen Punkt ist und man sich auf diese Daten, ich sag mal, Papier ist geduldig, die Blockchain wahrscheinlich nicht so, eher verlassen kann als auf so einen schnöden CV, wo ich mir vielleicht mein Harvard-Diplom noch ein bisschen dazu dichten kann.
Ja, na, aber garbage in, garbage out. Also irgendwo müssen ja Daten der realen Welt in eine Blockchain, auf eine Blockchain kommen. Mhm. Und wenn natürlich da falsche Daten draufkommen, nützt die beste Blockchain nichts. Also ein Abiturzeugnis, da muss halt ein Schritt sein, bei dem sichergestellt ist, dass das jetzt ein echtes Zeugnis ist, dass das Zeugnis stimmt, dass das Arbeitszeugnis so stimmt. Und das ja, ist ein, sozusagen eine der Herausforderungen bei der Anwendung und Implementierung von Blockchains, die realen Weltdaten zuverlässig auf die Blockchain zu bekommen.
Dann gibt es wahrscheinlich auch wieder neue Startups, denke ich gerade.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Ich meine, immer wo es Daten gibt, die man schon messen kann, zum Beispiel Deutscher Wetterdienst, ne, der hat ja seine Temperaturdaten, da kann man das gut abgreifen zum Beispiel. Ne. Da wird man sich jetzt drauf verlassen, dass der Deutsche Wetterdienst sicherlich zuverlässig misst oder Bahnverspätungen werden ja so auch gemessen. Ne. Aber klar, bei Zeugnissen würde man sicher darauf setzen, dass da offizielle Stellen auch mit involviert sind, die das Zeugnis ausgeben. Es fangen übrigens die ersten Unis an, neben klassischen Papierzeugnissen, Abschlussurkunden auch sogenannte NFTs mit auszugeben auf der Blockchain für Qualifikationsnachweise. Haben auch den Vorteil, dass man sie dann nicht verlieren kann oder verlegen kann.
Solange man sich an das Passwort erinnert. Ich stelle mir jetzt vor, dass die Menschen, die uns zuhören, sich grob in drei Gruppen teilen lassen. Die einen sagen, ja, das ist ja nett, dass Sie da jetzt alles über Blockchain und HR und Unternehmen reden. Machen wir auch schon, fühle mich bestätigt. Die nächsten sagen, ich weiß ungefähr, was das ist, aber ich habe keine Fantasie, was ich damit in HR tun soll. Und die dritten sagen, ich weiß, wie man Blockchain schreibt, aber dann hört man Wissen abrupt auf. Ich vermute, die letzte Gruppe ist die größte. Jetzt... Wir reden hier so selbstverständlich darüber, solche Technologien im People-Bereich in Unternehmen einzusetzen. Über welchen zeitlichen Horizont reden wir hier eigentlich? Natürlich gibt es jetzt Erste, die das machen, klar. Die gab es auch schon vor 5 Jahren. Aber wann erwarten wir denn so einen Punkt, dass man sagt, das ist eigentlich völlig normal und warum haben wir das je anders gemacht?
Ja, gute Frage. Also das ist schon noch eine Pioniertat, wenn man sich da engagiert und wenn man Projekte hat als Firma, glaube ich, wäre man in Deutschland immer noch sofort auf dem Radar der Tech-Talente, weil die halt selten sind. Ich denke, man sieht eine ganze Reihe von experimentellen Projekten bei den Digitalfirmen, den internationalen Digitalfirmen, die Pilotprojekte durchführen, um selber zu lernen und in Erfahrung zu bringen, wo sich dieser Einsatz lohnen könnte. Für mich ein ganz naheliegender Einsatz ist die Ausgabe von sogenannten Tokens, also ein deutsches Wort für Token ist Wertmarke, eine digitale Wertmarke, die ein Unternehmen entweder verschenkt oder anbietet an seine Community. Ja, Community ist ja auch so ein Stichwort, ein zentraler Erfolgsfaktor in der digitalen Transformation, der früher weniger wichtig war. Weil ich stelle mal die These auf, viele deutsche Unternehmen haben überhaupt gar keinen Überblick, wer eigentlich ihre Community ist, wer ihre Fans sind. Und Unternehmen haben Fans. Sie kennen sie oft nicht. Und die allermeisten Unternehmen bieten auch gar keine Möglichkeit an, mit ihren Fans, mit ihrer Community in einen irgendwo sinnvollen, auch spaßigen, vielleicht auch emotional aufgeladenen Austausch zu kommen. Da gibt es bestenfalls eine dürre Info@E-Mail. Und mit Tokens, diesen Wertmarken, den digitalen Wertmarken, gibt es eine eben transaktionskostenarme, einfache, billige Möglichkeit, mit den eigenen Fans, Mitgliedern, Stakeholdern in Kontakt zu kommen, in Kontakt zu bleiben und die auch zu beteiligen, weil Co-Creation ist ja auch so ein Stichwort neben Community, was viele Unternehmen wollen, weil sie es auch für sinnvoll erachten, potenzielle Bewerberinnen und Bewerber, aber auch potenzielle Kunden eben schon früh in Entscheidungen mit einzubinden. Und das geht mit Tokens relativ einfach. Und das Schöne, noch so ein psychologischer Aspekt von Tokens, wenn ich die nicht verschenke, sondern wenn ich dafür sorge, dass man sich die erarbeiten muss, also ich mache eine Schnitzeljagd, eine digitale oder eine hybride Schnitzeljagd, damit man diese Wertmarke von mir kriegt. Je aufwendiger und mühsamer das war, desto psychologisch wertvoller wird für immer diese Wertmarke sein für mich als Mensch. Das ist eben bei uns so. Ne? Je mehr ich investieren musste, desto lieber habe ich das dann. Und desto länger werde ich die dann in meinem Wallet, so ein Web3-Ausdruck für sozusagen ja, meine Web3-Geldbörse, mein Account.
Das Wertmarkenheft.
Ja, genau, wo ich die einklebe. Danke, genau. Ja, so kann man das Scheckheft sozusagen, genau.
Also Pokémon Go für Unternehmen sozusagen.
Ja, aber immer auch ganz digital machen, natürlich. Mhm. Und wie gesagt, also ich glaube, dass Unternehmen das nicht wissen. Ne? Jeder hat so auch teilweise irrationale, eben emotionale Bindungen an bestimmte Unternehmen. Also ich zum Beispiel bin ein totaler Lufthansa-Fan. Ja? Ich also würde da viel tun für einen Token, ne? So ein Special-Token. Ne? Das ist bei anderen Unternehmen nicht so. Und so hat jedes Unternehmen doch mehr Fans, als man meint. Auch übrigens, glaube ich, die kleineren Unternehmen um die Ecke, Stichwort der Bäcker, der Tante-Emma-Laden, der eben zum eigenen Kiez gehört, wo man sollte sagen, ja, das, irgendwie ist das doch auch, gehöre ich doch auch dazu.
Ja, ist irgendwie Instagram 5.0 schon dann einfach, ne? Also, weil ja, bisher hat vielleicht der Tante Emma Laden um die Ecke schon ein Instagram, weil irgendeiner mal Erbarmen hatte und hat es dann einfach gemacht mit ein paar Followern. Aber ja, es ist, das ist eine total spannende Anwendungsmöglichkeit, über die ich jetzt auch noch gar nicht nachgedacht habe. Ja,
ja. Total interessant. Ich würde unser Gespräch gerne zubinden und zum Abschluss sozusagen mal ganz praktisch werden. Also wenn ich uns jetzt so zuhöre und das womöglich bei mir jede Menge Fantasien weckt, was alles in meinem Unternehmen gehen würde, gesetzt ich arbeite irgendwo im People-Bereich. Mit welcher Botschaft, was ist die wichtigste Botschaft, mit der ich jetzt heute Nachmittag noch zu meinem Vorstand gehe und sage, pass auf, das müssen wir machen.
Ja, das ist, glaube ich, was ganz Klassisches, was sich auch gar nicht verändert hat, vielleicht verstärkt, aber nicht wirklich verändert in der digitalen Transformation, was ich vorhin schon gesagt habe. Also die Auswahlentscheidung, wen ziehe ich an, wer bewirbt sich bei mir, bei wem bin ich auf dem Radar? Also wer will bei mir arbeiten, wer kann bei mir arbeiten, wen würden wir auch kulturell hineinlassen? Das sind die wichtigsten Fragen. Also Employer Branding, haben wir Auswahlmethoden, die state of the art sind? Kleiner Teaser, viele deutsche Unternehmen haben das tatsächlich nicht. Wobei bekannt ist, ne, was Ansätze sind guter Auswahl. Es sind nicht unbedingt Assessment Centers, es sind nicht unbedingt unstrukturierte Interviews, es sind nicht unbedingt Referenzen, sondern es sind ganz klar Arbeitsproben. Und wenn ich Gespräche führe, strukturiert, idealerweise mache ich es auch ein bisschen schwer. Ja, also den roten Teppich. Also viele Unternehmen sagen ja, Fachkräftemangel, wir rollen den roten Teppich aus. Da kriegen wir dann unsere Traumbewerber. Nicht unbedingt, ja, sondern man kann auch den umgekehrten Weg gehen, so wie Shackleton, der für die Antarktis ja rekrutiert hat und gesagt hat, ja, wird gefährlich, kalt, dunkel, wir kommen vielleicht nicht zurück. Aber wenn wir zurückkommen, Ruhm und Ehre, da haben sich viele, viele beworben. Und er hat dann noch richtig ausgewählt. Also die Auswahlentscheidungen sind die strategischsten Entscheidungen und sind auch die teuersten, wenn sie falsch liegen. Und ich würde da kreativ werden. Wie erreichen wir Talente, die wir erreichen wollen, auf Wegen, damit die wir eigentlich erreichen wollen, aber die gar nicht an uns denken, zukünftig an uns denken und uns auch kennenlernen und wir auch eine Chance haben, die einzustellen.
Das hat uns jetzt gerade mitgegeben Isabel Welpe. Sie ist Inhaberin des Lehrstuhls für Strategie und Organisation an der Technischen Uni München. Das haben wir jetzt nochmal sehr ordentlich formell gesagt. Allein deswegen, um allen Menschen die Gelegenheit zu geben, zu sagen, ah, da möchte ich mehr wissen, da möchte ich mal googeln, da möchte ich mal gucken. Wunderbar, die ganzen Daten, Links und so weiter sind ohnehin auch natürlich alle in den Shownotes. Und wie jedes Mal, ich freue mich, A, über das Gespräch und B, vor allem freue ich mich über das, was jetzt kommt, nämlich wenn wir Reaktionen darauf bekommen, wenn Menschen uns sagen, was das eigentlich bei ihnen auslöst und was das mit ihnen macht und welche Tür das vielleicht geöffnet hat. Isabel, ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank, Isabel.
Gerne. Vielen Dank an euch.
Wo ist eigentlich mein Handbuch Personal?
Handbuch Personal.
Ich brauche Kapitel 12.
Kapitel 12. Digitalisierung.